Heute der neue Imperialismus, für den die USA von sich ausgehend auf der Welt sorgen, erstmal noch beschränkt an dem, was diese Trump-Administration in Sachen Zöllen unternimmt. Warum wir das Zollkrieg genannt haben, das denke ich, wird sich ein bisschen aufklären im Laufe des Abends. Es sind so Zitate verteilt worden auf den Stühlen, an denen will ich mich entlang hangeln und da könnt ihr auch ein bisschen überprüfen, ob euch das einleuchtet und ob ihr zu denen vielleicht was anderes sagen würdet und so weiter. Ein kleiner Schlenker erstmal zu dem, wie das Thema der deutschen Öffentlichkeit von der deutschen Politik und durch die deutschen Medien unterbreitet wird. Das ist ein mittlerweile sich dauernd wiederholender Dreischritt, wo die deutschen Politiker, das sind ja Demokraten, ihr Volk an die Hand nehmen und ihnen die Sorte weltpolitische Auseinandersetzung so nahe wie möglich bringen, als wäre es ihre. Der Dreischritt ist eigentlich immer derselbe. Man darf sich über diesen Trump empören, der erste Schritt. Was für ein furchtbarer Regelverletzer, bis ins Menschliche hinein. Ein Ekelpaket, das ist der erste Schritt. Da kann der Mensch so richtig aus innerster Bewegung mitgehen. Dann, das Volk darf ja auch nicht alles entscheiden, kommt die Bremse durch die Zuständigen. Die Empörung muss realistisch ins Auge fassen, dass die Sache komplex ist und wir die Amerikaner noch brauchen. Zweiter Schritt. Dritter Schritt. Vom Zorn muss man nicht lassen, muss aber nach vorne schauen und dann ergibt sich aus dem Zorn und seiner realistischen Bremse, dass wir alle eins brauchen, mehr Macht. Ohne die Sprache der Macht, ich zitiere, kommen wir nicht weiter. Und dann ist die Menschheit auf Kurs. Und bei so einer Anteilnahme wollte ich eigentlich mich nicht verschwenden, sondern probiere mal eine relativ distanzierte Analyse, was das eigentlich für eine Politik ist, die diese neue US-Administration ansagt und umsetzt und wie viel imperialistische Konsequenz in ihr steckt und zu welcher Konsequenz das führt. Da will ich mich, wie gesagt, an den Zitaten entlanghangeln und lese mal die ersten zwei vor, überfliege sie jedenfalls. Jahrzehntelang wurde unser Land geplündert, gebrandschatzt, vergewaltigt und ausgeraubt von nahen und fernen Nationen, von Freunden und Feinden gleichermaßen. Man merkt, der Trump kann das auch, sein Volk mitnehmen. In die Auseinandersetzung, in die er mit Amerika gegen den Rest der Staatenwelt geht. Und was meint er? Ja, das erläutert unter anderem dieser Handelsminister Lutnick. Wir haben ein Handelsdefizit von 1,2 Billionen Dollar und der Rest der Welt hat einen Überschuss gegenüber uns. Der Rest der Welt hat uns all die vielen Jahre lang abgezockt. Warum hat Europa einen Handelsüberschuss? Was ist denn an Europa so besonders? Mal im Ernst. Sind sie in einer anderen Welt als wir? Warum verkaufen sie uns jedes Jahr 200 Milliarden mehr? Weil es nicht fair zugeht. Die Regeln sind nicht fair. Also ist die Sache, die da so hart gegeißelt wird, die Sache ist ein jahrzehntelang währendes Handelsbilanzdefizit der USA. Unbestritten, das gibt es übrigens wirklich seit Jahrzehnten. Es wird sogar größer. Und das erklären die USA jetzt unter der neuen Administration, also Jahrzehnte später, zu einer untragbaren Schädigung. Dazu mal Folgendes, als erster Einstieg. Dass dieses Handelsbilanzdefizit der USA seit Jahrzehnten währt und wächst, zeigt, dass die USA ein Staat sind, die damit ein Problem nicht haben. Bei denen passiert offenbar nicht ein Verlust an Währungswert, an Abfluss der Devisenreserven, an einem auftretenden Problem der internationalen Zahlungsfähigkeit dieses Landes. Nein, seit Jahrzehnten können die USA bei steigendem Handelsbilanzdefizit immer zahlen, respektive ihre Geschäftsleute. Warum das so ist, da komme ich drauf zu sprechen später. Jedenfalls, das ist eine Besonderheit in dieser Staatenwelt. Alle anderen Staaten stehen da etwas anders da als die USA. Sogar solche weltwirtschaftlichen Wuchtbrummen wie Deutschland, die müssen sich wirklich dauernd in diesem Weltmarkt um ihre internationale Zahlungsfähigkeit kümmern. Die brauchen Exportüberschüsse, mindestens eine ausgeglichene Zahlung respektive Leistungsbilanz zu den anderen Nationen. Und es ist so, dass an dieser Aufgabe viele Nationen in dieser Welt gescheitert sind und immer wieder scheitern. Und dann kommt es bei ihnen zu nationalem Niedergang, zur nationalen Zahlungsunfähigkeit, zur Überschuldung, zur Verschuldung der Nation als Daueraufgabe, ja, bei manchen richtig zum Scheitern des Staates. Gibt es reichlich Failed States auf der Welt, die diesen Weg gegangen sind. Hochverschuldete Staaten heißen die auch. Und das ist eine erste Wahrheit über diesen jetzt so gepriesenen, regelbasierten Weltmarkt. Der ist eben nichts anderes als eine eisenharte kapitalistische Konkurrenz der Nationen auf Gedeih und Verderb. Und nicht eine Arbeitsteilung von Staaten, von Nationen, wer kann am besten was herstellen. Die USA jedenfalls trifft diese Wahrheit des Weltmarkts nicht in der Bestimmung, dass sie wirklich in irgendwelche Zahlungsnöte kämen. Aber die Klage, die diese neue amerikanische Regierung führt, zielt auch auf was anderes. Das ist eine andere Diagnose, die die da machen. Und das ist übrigens eine brutal aufschlussreiche Diagnose, die die machen. Die amerikanischen Politiker erklären einem, dass der Import von Produkten auswärtiger Produktion eine Konsumtion in der Nation, ohne dass sie dafür selber eigene Arbeit aufwenden muss, dass das nichts Gutes, sondern ein Schaden für die Nation ist. Es gibt Zitate von diesem Lutnick, da sagt er das sogar ausdrücklich, dass das ein Schaden am Kapitalismus ist. Speziell am amerikanischen Kapitalismus, und über den heißt die erste interessante Auskunft, nicht nur über den amerikanischen, sondern eben über den Kapitalismus. Es ist ein Schaden für ihn, wenn Industrie dann auswärts läuft und in den USA Arbeitskräfte und Ressourcen brach liegen. Das ist eine irre Auskunft über dieses Wirtschaftssystem. In dem ist Reichtum nicht die Verfügbarkeit von Gütern. In dem ist Reichtum nationales Kapitalwachstum, für das alles an Arbeitskraft und Naturressourcen ausgebeutet wird, was unter der Hoheit der Nation sich befindet. Sonst ist es ein Abzug an diesem möglichen nationalen kapitalistischen Reichtum. Und es ist zweitens eine aufschlussreiche Auskunft über den Weltmarkt, jedenfalls vom Standpunkt der USA. Ein Weltmarkt ist für ein kapitalistisches Land wie die USA, sagen die, nützlich nur, wenn der gewissermaßen so etwas wie der Zusatz zu diesem universellen, dauernd gelingenden nationalen Wachstum ist. Wenn die Nation den Weltmarkt, respektive die Kapitale, die dort tätig sind, den Weltmarkt eigentlich nur dafür brauchen, dass sie auf der Welt auf kostengünstige Ware zugreifen können, mit denen sie die eigene Produktion verwohlfeilern und dann damit an der Welt und an Amerika verdienen. Wenn also die USA das industrielle Zentrum des Weltkapitalismus sind und bleiben, nur dann ist der Weltmarkt nützlich. Und von diesem nationalen Standpunkt aus, das ist der nationale Standpunkt dieser Klagen, ist eine Standortverlagerung von Kapital und Produktion. Obwohl daran die Kapitalisten dies machen verdienen, sonst würden die es ja nicht machen. Aber vom Standpunkt der Nation, heißt das Urteil, ist das eine Plünderung Amerikas oder, wie gesagt, auch der amerikanische Präsident nimmt seine Leute mit, eine Plünderung der hardworking Americans. Und die Auskunft heißt, das ist Amerika seinen harten Arbeitenden wirklich schuldig, darum kümmert sich Amerika auch, dass die immer schwere Arbeit fürs eigene Geld hat. Das ist die Auskunft dieses Standpunkts über den nationalen Kapitalismus und die Rolle des Weltmarkts vom Standpunkt der Nation. Jetzt muss ich an der Stelle mal wirklich einwerfen. Darüber sollten sich deutsche Bürger und deutsche Experten ernstlich nicht beschweren. Die leben in einem Land, das jeden Tag verkündet, dass man für die Arbeitsplätze der lieben Deutschen und Deutschen nur was tun kann, wenn wir dauernd Exportüberschüsse haben, wenn wir möglichst die Exportweltmeister sind. Das ist also ein Standpunkt, der gilt auch hier für den Kapitalismus und sein Verhältnis zum Weltmarkt. Ein Wort noch zu diesem Lutnick und auch zu dem Trump, der dieses Ergebnis der Konkurrenz, eine negative Handelsbilanz für die USA, respektive das, was ich dazu erläutert habe, dieses negative Urteil in ihrer Sicht über den Standort Amerikas, unfair nennen die das. Ja, der Trump gleich so eine Art kriminelle Aktivität. Was soll das? Es ist was sehr Ernstes. Das zeigt den Rechtsstandpunkt dieser Politiker, die sie zu ihrer Diagnose einnehmen. Das kündigt auch was an und stellt was klar. Ein Staat wie die USA und ein Staat wie die USA schon gleich, die kennen nicht Regeln des Wettbewerbs, denen sie sich beugen müssen, außer denen, die sie akzeptieren. Und das ist die Ankündigung, dass sie mit den Regeln, so wie sie bislang den Staatenverkehr in Sachen kapitalistischer Konkurrenz geregelt haben, brechen. Dass sie sich das rausnehmen vom Standpunkt eines amerikanischen Rechts und das auch durchziehen. Zu dieser Ankündigung passt die nächste Stufe der Schadensdiagnose, die diese amerikanischen Politiker machen, sehr gut. Dazu dieses dritte Zitat. Sie müssen begreifen, dass dies eine Frage der nationalen Sicherheit ist, okay? Ich meine, wir stellen in diesem Land keine Medikamente mehr her. Wir stellen keine Schiffe her. Wir haben nicht genug Stahl und Aluminium, um in den Krieg zu ziehen. Okay, alle unsere Halbleiter werden im Ausland hergestellt. Jeder Knopf, den wir drücken, wenn wir versuchen, unser Auto zu starten oder unsere Mikrowelle zu benutzen, das sind alles Halbleiter. Sie werden alle woanders hergestellt. Wir müssen endlich anfangen, uns zu schützen. Das passt wirklich zu dem, was ich davor gesagt habe, weil das ist die harte Krisendiagnose von diesem offiziellen Zuständigen für den amerikanischen Außenhandel, dass Amerika es nicht hinnimmt, dass der Außenhandel zu Abhängigkeiten für Amerika führt. Das ist hier das Stichwort. nichts als Abhängigkeit. Und dass ein amerikanischer Politiker sich darüber beschwert, dass der das nicht länger akzeptiert, das ist wirklich sehr konsequent, wenn die doch vorhaben, in der Staatenwelt neu aufzuräumen. Da kann man Abhängigkeiten von anderen Staaten wirklich nicht gebrauchen. Die müssen weg. Das gehört zum Aufräumen dazu. Auch da stellt die amerikanische Krisendiagnose etwas sehr Grundsätzliches über das Verhältnis von kapitalistischem Geschäft auf der Welt und dem Staat, der es betreut und der darauf beruht, klar. Die Klarstellung, die da aus amerikanischem berufenen Mund kommt, heißt, ja, der Weltmarkt als ökonomischer Zuwachs der wirtschaftlichen Basis des Staates ist gut, aber nur, wenn auch nicht die geringste Beeinträchtigung der Freiheit, der Macht dieses Staates damit einhergeht. Freiheit der Macht ist das oberste Kriterium, dem sich das Geschäft auf der Welt zu beugen, nämlich ihm zu dienen hat. Auch da wieder eine kleine polemische Spitze zu unserer europäischen und deutschen Öffentlichkeit, die sich so aufregen über den Trump und seine Leute. Europa hat mittlerweile 5 bis 10 sogenannte Strategien, Rohstoffstrategien und wie sie alle heißen, Resilienzstrategien, die nichts anderes zum Thema und Ziel haben, die europäischen Nationen und das ganze Staatenbündnis von Abhängigkeiten zu befreien. Da gibt es eine Hauptzielrichtung, wo wir unbedingt unsere Abhängigkeiten loswerden müssen, Volksrepublik China. Aber so langsam schleicht sich auch Amerika da ein. Also das ist auch ein Standpunkt, ein eingerichteter, gültiger Standpunkt der staatlichen Macht zu seiner kapitalistischen, wirtschaftlichen Basis und dem Weltmarkt, da hat wirklich der Trumpismus kein Patent drauf. Nochmal zu diesen wüsten Kategorien Raub und Abhängigkeit. Diese doppelte Verurteilung der Ergebnisse des globalen Marktes für die USA. Auch die Ankündigung, damit wird jetzt Schluss gemacht. Das lebt von einem Standpunkt dieser Supermacht, die sich zuschreibt und das gar nicht zu Unrecht, dass dieser ganze kapitalistische globale Weltmacht doch ihrer ist, dass sie den doch überhaupt eingerichtet haben, so nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dass doch daraus sich wohl der Rechtsanspruch der USA als unhintergehbar ergibt, dass dieser moderne Weltmacht, den Amerika überhaupt geschaffen hat, der ihm also eigentlich gehört, für Amerika zuverlässig Reichtum und Freiheit der Macht als Ergebnis einzuspielen hat. Von diesem Standpunkt aus kommen diese harten Töne. Das ist Raub, das ist Abhängigkeit, was wir derzeit zur Kenntnis nehmen müssen. Und die sind, wie man so sagt, eine klare Ankündigung. Gut, dann will ich mich jetzt mal ein bisschen der Sache zuwenden, die die neue amerikanische Politik so beurteilt und revidieren will. Dazu nehme ich mal dieses Miran-Zitat und will daran ein bisschen was erläutern. Der Miran ist übrigens ein Chefwirtschaftsberater vom Team. Heute möchte ich über das sprechen, was Ökonomen die Bereitstellung von globalen öffentlichen Gütern bezeichnen. Erstens bieten die USA einen Sicherheitsschirm, der für die großartigste Ära von Frieden gesorgt hat, die die Menschheit je erlebt hat. Zweitens stellen die USA den Dollar und ihre Staatsanleihen zur Verfügung, die das globale Handelsfinanzsystem ermöglichen, das wiederum die größte Ära des Wohlstands ermöglicht hat, das die Menschheit je erlebt hat. Beides ist für uns mit hohen Kosten verbunden. Was die Verteidigung betrifft, so gehen unsere Männer und Frauen in Uniform heldenhafte Risiken ein, um unser Land und die Welt sicherer zu machen und unsere Freiheiten für unsere Kinder und Kindeskinder zu bewahren. Und wir besteuern hart arbeitende Amerikaner kräftig, um die globale Sicherheit zu finanzieren. Was unsere Finanzen betrifft, so hat die Reservefunktion des Dollars zu anhaltenden Verzerrungen der Wechselkurse geführt und zusammen mit den unfairen Handelshemmnissen, die andere Länder schaffen, zu unhaltbaren Handelsdefiziten beigetragen. Diese Handelsdefizite haben unser verarbeitendes Gewerbe und viele Arbeiterfamilien und ihre Gemeinden dezimiert, bloß um den Handel zwischen Nicht-Amerikanern zu erleichtern. Ich will mich mal nur, ich komme nachher auf dieses Militärische nochmal zurück in dem Zitat, ich will mich erstmal nur dem Ökonomischen ein bisschen zuwenden. Zunächst mal ist diese Beschwerde natürlich ein bisschen was Absurdes. Also dieses Reden darüber, die Amerikaner hätten der Welt was zur Verfügung gestellt, ihren Dollar und ihre Staatsanleihen und so, das hat was Amüsantes. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen was Unwahres. Weil kein Ami hat der Welt irgendwas hergeschenkt. Weder den Dollar noch die Staatsanleihen. Die sind beide anders in die Welt gekommen. Amerikanische Geschäftsleute haben halt mit ihren Dollars überall in der Welt was gekauft. Und konnten das auch. Und dann waren die Dollars in der Welt. Sie haben dort investiert. Nicht um was zu schenken, sondern um dran zu verdienen, wie man das beim Investieren so macht. Dann waren auf diese Weise Dollars und Kredite amerikanischer Banken und so weiter in der Welt. Und der US-Staat hat sich finanziert, hat seinen Haushalt, seine Aufrüstung und weiß ich was alles finanziert, indem er seine Schulden, und das kann der Staat offenbar, weltweit verkauft hat. Die sind ihm abgekauft worden gegen gutes Geld und das hat dann der amerikanische Staat, ja, der macht ja meistens nicht Investitionen, sondern hat es verpulvert. So, das ist die erstmal schnöde Empirie zu diesem zur Verfügung stellen. Was liegt da eigentlich der Sache nach politökonomisch wirklich vor? Der Sache nach liegt dem US-Bilanzdefizit und diesem, der Dollar geht in die Welt, ein weltweiter Erfolg des amerikanischen Kapitalismus vor. Das muss man ja vielleicht dann doch mal sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. US-Kapitale können halt frei in der ganzen Staatenwelt nach ihrer Kalkulation günstig einkaufen und machen dann mit dem Gekauften in den USA und sonst wo auf dem Weltmarkt gute Geschäfte. Ihre Dollars sind dabei, das muss ich jetzt demnächst erklären, ihre Dollars sind dabei die ganze Zeit anerkannte und gern gesehene und genommene Zahlungsmittel. Diese Standortverlagerung, die die Trumpisten beklagen, die sind ein noch größerer, systematischerer Erfolg des US-Kapitalismus. US-Kapitale brauchen bloß genug Dollarkapital, dann können sie überall auf der Welt die günstigsten Arbeitsbedingungen, Naturbedingungen, Produktionsmittel benutzen, um ihre Investitionen dort lohnend laufen zu lassen. Dass das geht, überall auf der Welt kauft man sich einfach mit genügend Dollarkapital günstige Arbeit und günstige Produktionsbedingungen. Dafür sorgen die Staaten dieser Welt. Die geben die Völker unter ihrer Hoheit, die Territorien unter ihrer Hoheit für diese Sorte Geschäft frei. Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber das ist das Staatenverhältnis, das heutzutage gilt. Die geben ihre Völker und ihre Territorium für die Benutzung durch US-Kapital frei. Warum machen sie das? Ja, die machen das, weil sie durch den Zufluss von Dollarkapital und Dollarfinanzkapital ihren Kapitalismus konkurrenzfähig machen wollen, voranbringen wollen, wachsen lassen wollen. Und dafür ist ihnen der Zufluss von Dollar und Dollarkapital recht und ihre Völker sind dafür gut. Das ist dieses Verhältnis, das ist überhaupt im Kern dieser moderne, freie Weltmarkt, den die USA nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet haben und durchgesetzt haben und den sie seither immer verbindlich gehalten haben. Eine kapitalistische Staatenkonkurrenz aller Staaten, mittlerweile aller, zwischendurch muss noch ein bisschen was abgeräumt werden, komme ich auch noch drauf zu sprechen, aber mittlerweile eine Staatenkonkurrenz aller Staaten, in der die für ihre nationale Konkurrenzfähigkeit und ihr Wachstum US-Kapital brauchen und bei sich zu Werke gehen lassen. Und das heißt für das US-Kapital, und das ist dieser Riesenerfolg des amerikanischen Kapitalismus, dass US-Kapital überall auf der Welt wächst. Und amerikanisches Finanzkapital überall auf der Welt Anlagemöglichkeiten für sein Wachstum. Von der anderen Seite her betrachtet, die Kapitale aller Welt, die irgendwie international Geschäft machen wollen, die brauchen Dollar, die brauchen Dollarfinanzierung. Die stellen also ununterbrochen eine richtig nachhaltige Nachfrage nach der Währung und nach dem Finanzkapital dieser amerikanischen Nation dar. Und so, indem sie das tun, die Kapitale aller Welt, realisieren sie überhaupt den internationalen Wert dieses amerikanischen Geldes und halten ihn dauernd aufrecht. Halten den Dollar dauernd in immer größeren Massen im Kurs als gutes Geld. Als das Geld, in dem immer noch der Großteil des Weltgeschäfts abgewickelt wird. Dieses Verhältnis in der Staatenwelt und in deren Kapital dauernd als alternativloses Miteinanderverkehren aufrechtzuerhalten, das ist überhaupt US-Imperialismus, jedenfalls bisher. Und dieser US-Imperialismus, also diese Sorte von staatlicher Betreuung, dieser Sorte Weltmarkt, der konnte sich sogar, das ist jetzt der dritte Riesenerfolg des US-Kapitalismus in dieser Welt, beziehungsweise jetzt des US-Imperialismus in dieser Welt, der konnte seinen Machtbedarf zur Betreuung dieser Staatenwelt aus dieser Welt finanzieren, weil die Kapitalisten aller Welt Dollar und Dollarkredit brauchen. Sichern sie ihre Zahlungsfähigkeit und insbesondere ihre Staaten machen das so, durch den Aufkauf von sicherem Zugriff auf Dollar und das sind die amerikanischen Staatsanleihen. Und so kommt dieses Wunder in die Welt, was diese Trumpisten jetzt nicht mehr mögen. Aber es kommt dieses unglaubliche Ergebnis in die Welt, dass die Schulden des amerikanischen Staates in dieser Welt des Weltmarkts die sicherste Form von kapitalistischem Reichtum sind. Bevorzugt sogar gegenüber Gold. Das ist das, was die Staaten dieser Welt als Reserve dafür für sich aufkaufen, damit sie den Kapitalismus ihrer Nation zahlungsfähig halten. Und so finanziert sich der amerikanische Staat. Also was diese Trumpisten der Sache nach jetzt so negativ beurteilen, das ist das über Jahrzehnte zustande gebrachte und immer reproduzierte, immer sich wiederherstellende Doppelprivileg der USA. Ihre Freiheit zu einem dauernden Doppeldefizit, nämlich dem Defizit im Handel und dem Defizit des Staates, der sich auf diese Weise finanziert über seine Staatsanleihen. So, das ist die eine Seite. Jetzt kommt die andere Seite. Und die hat was durchaus mit dem zu tun, was diese neue amerikanische Administration nicht mehr duldet. Genau dieser US-Imperialismus, geschäftlich und politisch, der hat, und zwar untrennbar, mit diesem seinem Erfolg verbunden, wirklich eine Kehrseite. Die Kehrseite besteht im Folgenden. Der US-Imperialismus braucht weltweit Geschäft mit seinem Dollar und seinem Kapital. Der ist tatsächlich abhängig davon, dass alle Welt Dollar gebraucht, dass die ganze Geschäftswelt des Globus Dollarkapital und Dollarfinanzkapital braucht und gebraucht und kapitalistisch einsetzt. Das hat aber eine Konsequenz. Also das war das, was ich Ihnen einerseits gesagt habe. Auf diese Weise sind Dollars und sind Dollarschulden immerzu als guter Reichtum im Kurs, nämlich durch die Tätigkeit der anderen. Jetzt aber mal die Kehrseite. Das heißt, dann muss aber auch außerhalb der USA, nicht in den USA, sondern außerhalb der USA, immer mehr Geschäft laufen und auch an die USA verkaufen, um dort die Dollars unter anderem zu beziehen, mit denen man weltweit Geschäfte macht. Das hat die erste Konsequenz, wenn immer auf der Welt auch immer mehr außerhalb der USA Geschäft laufen muss, dann wird der Weltmarkt schon einer, wo der US-Standort kapitalistischen Gewinnemachens immer mehr zu einem Standort unter anderen Standorten des kapitalistischen Geschäftemachens wird, die auch untereinander von den Kapitalisten, die die Geschäfte machen, verglichen werden. Und deswegen gibt es das, was die so beklagen. Dann gibt es halt tatsächlich dauernd Entscheidungen von Kapitalisten, die Ausbeutung von Lohnarbeit und Ressourcen in Vietnam, in Europa, halt auf dem Globus zu machen. Das, was ich als den großen Erfolg dargestellt habe, dass das ja heißt, dass auf diese Weise die Wall Street mit ihren Finanzanlagen auf der ganzen Welt und die US-Multis mit ihren Investitionen auf der ganzen Welt überall verdienen, Rendite machen. Das tröstet die heutigen Regierungsnationalisten in Washington einfach nicht mehr darüber hinweg, dass das schon die Kehrseite hat, dass manche Ausbeutung von Leuten und von Ressourcen nicht auf dem amerikanischen Standort stattfinden, sondern anderswo. Noch substanzieller ist der Widerspruch oder diese Kehrseite des amerikanischen Erfolgs in folgender Fassung. Es ist ja nicht nur so, dass der Dollar und das Dollarkapital und sein internationaler Wert davon abhängig ist, dass wirklich außerhalb der USA viel Geschäft läuft. Mit Dollars, mit Dollarkredit, mit Dollarinvestitionen. Das amerikanische Geld und der amerikanische Kredit ist glattweg davon abhängig, dass dieses außerhalb der USA stattfindende Geschäft kapitalistisch gelingt. Dass da wirklich damit mehr Kapital produziert und realisiert wird. Das braucht der amerikanische Kapitalismus wirklich, damit die Spekulationen der Wall Street nicht bloße Spekulationen bleiben, sondern der Vorgriff auf internationales Geschäft, in welcher Form auch immer, sich realisiert dadurch, dass mit diesem im Vorgriff geschöpften Kapital dann auch wirklich mehr Kapital produziert und realisiert wird. Und es muss Geschäft außerhalb der USA wirklich gelingen, damit diese Dollarmassen, die dauernd von Amerika in die Welt zum Geschäftemachen rausströmen, nicht bloß inflationär sind, sondern gutes Geld dass wirklich mehr kapitalistischen Reichtum dorthin bewegt, wo er hingehört, nämlich in sein Wachstum. Das ist eigentlich die wirkliche Sache, die diese neue amerikanische Administration nicht länger hinnehmen will, wo sie der Sache nach wirklich eine Abhängigkeit des amerikanischen Erfolgs vom Erfolg der anderen entdeckt. Und es ist ja tatsächlich so, um diese Kehrseite mal auf die Spitze zu treiben, wenn international für den US-Dollar-Erfolg immer mehr Geschäft gelingen muss, dann produziert dieser amerikanische Dollar-Imperialismus zwar auch in der Welt reichlich Konkurrenzverlierer, zuverlässig verfügbare Schuldner Amerikas, aber auch, und das braucht er sogar, Gewinner. Erfolgreiche nationale Konkurrenten, die nun einmal mit ihrem Erfolg auch in die Rolle eines Rivalen des amerikanischen Erfolgskapitalismus hineinwachsen. Diese Dialektik muss ein amerikanischer Präsident nicht verstehen. Das hat der Marx mal aufgeschrieben. Der hat mal sowas aufgeschrieben. Die Akkumulation des einen unterstellt die Akkumulation des anderen. Immer ein schwerer Satz, aber egal. Das muss ein Ami nicht verstehen. Der muss das bloß verachten. Der muss bloß auf dem Standpunkt stehen, ja, warum soll ich denn eigentlich für den Erfolg Amerikas, seines Kapitals und seines Dollars die Kehrseite akzeptieren, dass andere reicher und sogar erfolgreiche und sogar zur Rivalität fähige Konkurrenten werden. Das ist der Standpunkt der neuen Abrechnung, mit der Amerika jetzt ernst macht. Also kündigen Sie dieses Verhältnis. Machen wirklich eine Revision dieser Verhältnisse. Und das Bemerkenswerte ist, man könnte auch sagen, das Amerikanische ist, dass dieses Verwerfen und Revidieren des bisherigen Weltmarkts, also verwerfen tun sie es als Entreicherung und als Knebelung der USA und das wollen sie revidieren. Das Bemerkenswerte oder Amerikanische an der Revision, die sie machen, ist, dass sie nicht eins von den erworbenen Erfolgsmitteln dieser Amerikaner auch nur eine Sekunde dafür wegschmeißen, sondern die machen sie zum Hebel der Revision. Nur deswegen geht überhaupt Zollkrieg. Zoll so einsetzen, wie das die Amerikaner machen, können nur die Amerikaner. Zoll als Waffe, frei zur Verfügung des amerikanischen Präsidenten. Sowas kann wirklich nur der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das weiß er nicht so genau, aber das schätzt er. Ne? Dieses Zitat, I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country business back that left us. Also der schätzt Zölle. Und der, übrigens, das muss man ihm wirklich lassen, der kann alles so formulieren, dass er sein Volk wirklich immer mitnimmt. Der kann einfache Sätze. Ja. Also, aber jetzt wieder ernst. Warum ist eigentlich Zoll so ein Liebling von Trump? Weil der Zoll für Amerika wirklich etwas ist, was Amerika nicht zur Verteidigung braucht, sondern frei als seine Waffe gegen Dritte einsetzt. Zoll sonst, wie man ihn kennt, Schutzzoll heißt er dann auch, der ist für Nationen immer was sehr Zweischneidiges. Da kann ein Staat zwar die eigene nationale Industrie durch einen Schutzzoll vor der Preiskonkurrenz des Auslands schützen, schneidet die nationale Industrie damit aber auch von günstigen Waren des Weltmarkts ab, mit denen man preiswerter und rentabler produzieren kann. Das ist immer der Widerspruch des Schutzzolls. Und eine Nation, die ihn so einsetzen muss, ist deswegen gegenüber der Staatenwelt auch in der unangenehmen Lage. Sie braucht ihn ja zu ihrer Verteidigung. Gegenüber Staaten, die können auch anders. Und zwar gegenüber einer Nation, die sich verteidigen muss, erst recht. Aber der Trump schätzt die Zölle, weil er in dieser Notlage mit ihnen überhaupt nicht ist. Ganz frei von so einer Drangsal setzt der Zoll wirklich als Erpressungshebel gegen Staaten und Kapitale ein. Frei auch, das sage ich mal an die Adresse dieser Schlauberger und Experten in Europa, frei gegen jede Überlegung, könnte das auch unangenehme Rückwirkungen haben für Amerika. Das Problem hat er nicht. Er setzt den frei von solchen Beschränkungen als Erpressungsmittel gegen Dritte ein und der beschränkt sich nicht mal auf ökonomischen Einsatz dieser Zölle. Womit erpresst denn dieser Mann? Worin liegt denn eigentlich seine Freiheit? In dem Erfolg Amerikas, dass Amerika im Weltmarkt es zu einem Dollar-Heimatmarkt gebracht hat. Um den kommen die Geschäftsleute der Welt und ihre staatlichen Aufseher nicht herum. Auf dem müssen sie präsent sein und Dollar verdienen. Das ist ein unverzichtbarer Markt. Unverzichtbar nicht nur nach der Quantität dessen, was man da absetzen kann, vor allen Dingen nach der Qualität dessen, was man da verdienen kann. Eben Dollar. Und diese erworbene Macht Amerikas, die steckt dieser freihändigen Verwendung des Zolls. Der erpresst die anderen Staaten mit dieser Angewiesenheit auf den Dollar-Heimatmarkt. Darin liegt übrigens auch diese Sicherheit von dem Trump, dass es ihm an seinem dicken Arsch vorbeigehen kann, ob das vielleicht auch mal eine negative Rückwirkung für amerikanische Geschäftsleute und Konsumenten hat. Letztlich müssen die anderen die Zölle zahlen, weil sie um den amerikanischen Markt nicht drumherum kommen. Wozu erpresst dieser amerikanische Präsident mit Zöllen seine staatliche Umwelt? Zu was Doppeltem? Erstens in einem ganz schlichten Sinn zu Geld. Und zweitens, das lässt sich davon kaum unterscheiden, zu Unterwerfung. Bei dem amerikanischen Zollkrieg ist der Zoll wirklich in dieser denkbar einfachen, elementaren, fast primitiven Form im Einsatz. Geld her, Tribut. Und schon da drin, dass der US-Präsident Zoll so global gegen die ganze Staatenwelt, und zwar so, wie er es bei den Staaten bilateral für richtig hält, zum Einsatz bringt. Geld her, Geld, einfach Geld eintreiben ohne Gegenleistung. Damit macht er nicht nur diese Staaten ärmer, sondern damit kegelt er mal eben die eingespielten und bislang noch gültigen Konkurrenzergebnisse dieser Nationen Amerika gegenüber um. Die zählen dann nicht mehr. Und wenn er schon beim Umkegeln der Konkurrenzergebnisse ist, dann muss man sagen, kegelt er mit derselben Maßnahme auch die eingerichteten Konkurrenzverhältnisse und Verkehrsformen der Konkurrenz um. Der setzt alle Staaten mit den unterschiedlich ausbalancierten Zöllen in neue Handelsverhältnisse zueinander, nicht nur zu Amerika. Und er wirft mal eben die bislang gültige Verkehrsform, die ich vorhin mal gesagt habe, des amerikanischen Weltmarkts um. Reichtum aus dem Weltmarkt, erkonkurriert sich eine Nation oder nicht? Amerika kann auch anders. Es holt sich den Reichtum. Damit ist wirklich das bisherige Verfahren des Staatenverkehrs im Weltmarkt umgekegelt, was auch institutionalisiert ist. Diese schönen, komplizierten Vorschriften von GATT und WTO, erlässt du einem eine Zoll, machst du bei dem einen Nation einen Zoll niedriger, musst es bei allen anderen auch machen? Nö. Der Trump tritt vor die Kamera, hat schöne Presentation Table so und sagt, Europa 15%, Vietnam 35%. Ja, das ist nicht meist Negotiations, glaube ich. Also jedenfalls nicht das, was ich darüber mal gelernt habe. Also er kegelt wirklich das um, und indem er das umkegelt ökonomisch, sowohl die Ergebnisse als auch das Verfahren, ist das eigentlich schon der Übergang zu einer politischen Erpressung. Das ist eigentlich schon der Antrag auf Unterwerfung. Wenn Amerika etwas anordnet, haben sich die Staaten dem gegenüber Amerika das anordnet zu fügen. Aber man weiß ja, habe ich ja auch kurz angetippt, auf solche ökonomischen Anwendungen der Zollwaffe beschränkt sich die neue Administration gar nicht. Die macht auch Übergänge direkt in politische Forderungen, direkt in politisches Reinregieren in andere Nationen. Das haben sie zum Beispiel bei der EU gemacht, indem sie die darauf festgelegt haben, sie müssen 700 Milliarden, glaube ich, fossile Energieträger aus Amerika, Freiheitsgas heißt es, glaube ich, importieren. Und ich weiß nicht, waren es 600 Milliarden investieren europäische Unternehmen demnächst auf dem amerikanischen Standort, hat die von der Leyen unterschrieben. Das sind richtige Eingriffe in die Handlungsfreiheit europäischer Energiepolitik und europäischer Standortpolitik. Und ich erwähne nur die Sahnehaube obendrauf, Greenland. Ja, das ist ein konsequenter Fortgang dieses Vorgehens. Amerika nimmt sich das Recht der Macht, mit Zöllen, auf die Idee muss man auch erstmal kommen, aber der Trump kommt auf die Idee, in diesem Fall seine lieben NATO-Partner dazu zu erpressen, dass, wenn er will, darf er sich Grönland nehmen. Er hat dann ein bisschen erstmal zurückgerudert, aber warten wir mal ab. Ja, also das ist wirklich der Übergang zum Einsatz der Zollwaffe zu direkten Forderungen politischer Unterwerfung. Allerdings geht das nicht nur mit der Zollwaffe. Da muss ich noch ein bisschen was zu erläutern. Das ist etwas, das beschränkt sich nicht auf diesen ökonomischen Hebel. Und dazu gehe ich jetzt nochmal auf diesen Miran ein, der da mit seiner großen Dienstleistung der USA in Sachen Sicherheitsschirm rumwedelt. Wieder erstmal, das hat natürlich was Absurdes, die Sache darzustellen, wie Amerika schenkt der Welt und Kindern und Kindeskindern als öffentliches Gut einen Sicherheitsschirm. Das ist natürlich absurd, weil wovon man redet, ist das Folgende. Der redet von diesem wirklich globalen militärischen Abschreckungsregime der USA über die gesamte Staatenwelt. Und damit haben die Amerikaner wirklich was verteidigt. Nicht Kinder und Kindeskinder und ihren Sandkastenfrieden, sondern was die USA damit verteidigt haben, ist die für die ganze Staatenwelt gegebene Alternativlosigkeit der von mir Konkurrenzordnung genannten Verhältnisse. Die Alternativlosigkeit, dass Nationen zu etwas kommen oder daran scheitern, dass sie in diesem kapitalistischen Weltmarkt sich die Mittel dazu erkonkurrieren, oder sie sind eben gescheiterte Staaten. Das hat Amerika mit seiner Abschreckungsmacht alternativlos gemacht, indem es alle Staaten der Welt auf diesen Weltzustand, auf diese Verkehrsform des Staatenverkehrs als das ist Frieden, sonst kracht's, festgelegt hat. Das haben sie wirklich verteidigt, also die Alternativlosigkeit ihrer Weltstaatenkonkurrenzordnung. Und zur Verteidigung gehörte eben auch, dass da zwischendurch auch mal was kaputt gemacht werden musste. Eine ganze Systemalternative, die Sowjetunion und ihr Block, die sich halt dieser Ordnung nicht fügen wollten, wurde totgerüstet. Und als sie dann totgerüstet war, haben die USA demonstrativ an einem Staat wie dem Irak damals vorexerziert, dass wenn ein Staat meint, es läge in seinem souveränen Recht, sich außerhalb des sich Bewährens in der kapitalistischen Konkurrenz größer und mächtiger zu machen. In dem Fall war es Wiedervereinigung mit Kuwait, hat Saddam Hussein übrigens wirklich so genannt, dann wird er exemplarisch niedergemacht. Dann verliert dieser Staat unter überlegener amerikanischer Waffengewalt seine Existenz. Das hat Amerika mit seinem globalen Abschreckungsregime samt dazugehörenden Waffeneinsätzen alternativlos gemacht und verteidigt. Wie kommt denn jetzt eigentlich der Iran auf diese komische Formulierung, das sei doch eigentlich ein Schutzschirm für die Staatenwelt? Was meint er denn? Ja, etwas verfremdet, spricht der eine wirkliche Leistung dieser amerikanischen Gewalt an, die nicht nur für Amerika, sondern wirklich für andere hatte. Nämlich für diese berühmten westlichen Partner der USA, also unser Heimatland zum Beispiel. Denen, diesen westlichen Bündnispartnern, auch Konkurrenten wie Deutschland, hat dieser amerikanische Abschreckungsschirm wirklich mitgewährt, dass die Staatenwelt, die die so bearbeitet haben, mit dem Frieden halten mussten, was dabei rauskam. Amerika stand zum Beispiel mit seiner unhintergehbaren, abschreckenden Macht hinter dem, was jetzt in Deutschland europäische Friedensordnung heißt. Und das war nun mal eine Friedensordnung, die, nachdem die Systemalternative weg war, zum Gesetz hatte, entweder setzen diese Staaten in Europa darauf, sich in der Konkurrenz im europäischen Binnenmarkt reicher und dadurch etwas mächtiger zu machen, oder sie existieren nicht. Das ist alternativlos für sie. Das ist die europäische Friedensordnung, und davon hat wirklich gerade ein Land wie Deutschland profitiert. Das hat nämlich die ökonomischen Waffen seiner Konkurrenz in der Welt und die damit erworbenen ökonomischen Einfluss auf die Staatenwelt, für die Staatenwelt, die so bearbeitet wurden, die zu Schuldnern Deutschlands wurden und so weiter, unhintergehbar gemacht. Also wenn es eine Friedensdividende für Deutschland gegeben hat, dann war es die. Insofern ist für diese Staaten, also die Staaten des Westens, dieses amerikanische Abschreckungsregime wirklich so etwas wie ein Schutzschirm und für sie unverzichtbar. Für ihren internationalen Reichtum und ihre internationale Macht. Und deswegen, weil das so ist, wird das in der Hand der USA eine mächtige Waffe gegen diese Konkurrenten. Deswegen ist das so eine Drohung, wenn der amerikanische Präsident jetzt die europäischen Staaten damit konfrontiert, er muss doch nicht hinter ihnen als NATO stehen. Er hat vielleicht was Besseres zu tun. Er entzieht ihnen wirklich, und das regelrecht als Drohung, als Ansprache an sie, diese Sorte Abschreckungsregime für ihre Macht und Herrlichkeit auf der Welt. Und das tut er, weil er sie ja jetzt nicht länger einfach als die zuverlässigen Bündnispartner auf der Liste hat, sondern als die Parasiten an den USA. Parasiten im doppelten Sinn. Die verdienen an den USA Dollar und lassen die USA die militärische Drecksarbeit machen, dafür, dass sie reicher und mächtiger werden. Das ist das jetzt geltende Urteil in Amerika. Das ist dann das letzte Argument dafür, dass die Europäer vor dieser Zollkriegswaffe der USA einknicken. Die von der Leyen hat das regelrecht gesagt, sie hat diese da in Schottland, diese Abmachung mit dem Trump über die Zölle und über diese Freiheitsgasgeschichten und über die Investitionsgeschichten unterschrieben, weil man Amerika ja noch braucht. Dafür dieses Handelsblatt-Zitat da, ne? Es muss uns gelingen, den Handelskonflikt so schnell wie möglich auszuräumen, mahnt ein hochrangiger NATO-Vertreter. Der NATO-Gipfel in Den Haag sei ein großer Erfolg gewesen. Dieser dürfe nicht gefährdet werden. Da merkt man, neben der ökonomischen Erpressung ist hier das Erpressungsmittel. Europa ist auf die Gewalt Amerikas für die Sicherheit seiner Macht und Herrlichkeit in der Welt angewiesen. Das haben sie also probiert, sind deswegen eingeknickt. Der Erfolg dabei ist sehr bescheiden. Und das ist notwendig, dass der Erfolg sehr bescheiden ist. Weil Europa ist überhaupt der eine wesentliche Konkurrent und Rivale, dem dieser neue amerikanische Wille zur Revision, zur machtvollen Revision gilt. Das ist das Urteil dieser neuen Trump-Administration über Europa. Europa ist organisierter Anti-Amerikanismus. Dieses Europa, dieses Staatenbündnis, dieses zivilimperialistische Monstrum, das hat früher mal die Zustimmung, ja sogar die Förderung von den USA gehabt. Aber aus US-amerikanischer Berechnung. Da war es eine zuverlässige ökonomische Basis dafür, dass Europa selbst das Geld verdient hat, um ein stabiler Pfeiler gegen die Sowjetunion zu sein. Das brauchen die USA nicht mehr. Und wenn sie es nicht brauchen, warum sollen sie es dann wollen? Was der neue amerikanische Standpunkt schon gleich nicht verträgt, ist, dass die USA in der Ukraine einen Krieg schützen sollen, den die USA aus ihrer Sicht nur als europäischen Störfall mittlerweile begutachten, runterstufen und aber auch so beurteilen. Das ist ein europäischer Störfall. An Russland muss sich das mächtige Amerika doch nicht länger so stören. Aber an dem Krieg stört sich die neue amerikanische Administration, und zwar mit dem schlichten staatsmaterialistischen Standpunkt Amerikas: aus Europa könnte man was Besseres machen. Ja, ich will jetzt nicht tiefer zu Europa einsteigen, ich will das nur noch mal dahingehend zusammenfassen. So gesehen ist was dran an dieser europäischen Redeweise dass der Trump die regelbasierte Ordnung kündigt. Aber nicht deswegen, weil er was gegen Regeln hat, sondern deswegen, er schmeißt das Verfahren weg, dieses verbindliche Erkonkurrieren von Reichtum und Macht, indem er einfach das Resultat für Amerika verlangt. Wofür das ganze Verfahren da ist und da war. Diese amerikanische Weltordnung war für nichts anderes da, als dass sich in dieser von Amerika eingerichteten Staatenkonkurrenz die ökonomische und politisch-militärische Übermacht Amerikas immer wieder herstellt, immer wieder reproduziert. Und darauf, auf diesen Zweck dieser regelbasierten Ordnung für Amerika, besteht der neue amerikanische Präsident, und zwar mit dem schlichten Verfahrensurteil: Wenn die das nicht hergibt, dann nehmen wir uns das trotzdem. Es ist eine europäische Verlogenheit, eine Verlogenheit europäischer Politik, wenn die jetzt dagegen behaupten, sie, die europäischen Macht- und Wirtschaftspolitiker, seien nichts als treue Diener einer über den Staaten stehenden Ordnung des Friedens und des freien Wohlfahrtsstrebens aller Menschen guten Willens. Es ist eine verlogene Selbstdarstellung. Denen geht es um was ganz anderes. Die verteidigen den Erfolg für ihre Ökonomie und ihre politische Macht, die alte Ordnung ihnen eingespielt hat. Und es ist richtig diplomatische Verlogenheit, wenn der Merz und seine Kumpanen jetzt immer an den amerikanischen Präsidenten herantreten und ihm anbieten, es sei doch ein Beitrag für ihn und Amerika, wenn sie sich bemühen, besser in der Sprache der Macht zu werden. Machen tun sie was ganz anderes. Die tun, wohin gar nichts anderes übrig bleibt, als das zu tun. Wenn ihre Reichtumspotenz in der Welt und ihre politische Macht in der Welt die furchtbare Gewaltdeckung durch die USA verliert, na, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als dafür, für ihren Imperialismus, so viel Macht aufzustellen, wie sie irgendwie können. Und dass sie das dem amerikanischen Präsidenten als Dienst an ihm andienen, hat nur einen Zweck, ihn gewogen zu halten, so lange wie möglich dabei zu helfen. Also, dass die Machtabsicherung von Europas Imperialismus, dass sich das durch irgendwelche Regeln einer basierten Ordnung einstellen würde, das glauben die keinen Moment. Die arbeiten an ihrer Aufrüstung. Am 17. März reden wir dann über die menschliche Seite davon. Und ja, ich wollte jetzt auch Schluss machen. Also, ja. Ich will nämlich in das Thema Europa nicht noch reinkommen. Das ist ein zusätzliches Thema. Ich mache an der Stelle Schluss und sage, ich hoffe, dass ich ein bisschen klar gemacht habe, warum wir den Obertitel Imperialismus, US-Imperialismus 2.0 gewählt haben. So.
Aber wenn sich die Amerikaner doch an dem europäischen, also an dem Großwerden der europäischen Konkurrenz stören, wenn das deren Problem ist, dann führt auch das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, ja keineswegs dazu, dass das weggeht, sondern im Gegenteil. Jetzt zwingen wir, also ich würde quasi, also ich versuche das nur zu verstehen, das ist ja keine Kritik oder so. Na, du sagst ja selber, die EU ist jetzt quasi gezwungen, nicht nur ökonomischer Macht sozusagen, also nicht nur auf den ökonomischen Machtpfeiler weiterzumachen, sondern auch noch militärisch. Das heißt, die Konkurrenz wird ja größer. Das widerspricht auf jeden Fall, also ich sage jetzt nicht, dass das da Logiker sind, aber passt nicht zum Ziel jedenfalls, wenn die US amerikanische Administration das Ziel hat, ihre Konkurrenten im Kleinen loszuwerden.
Ja, in so einem Land lebst du.
Ja, okay.
Ja, das ist so. Ja, ne, wirklich, das ist die Antwort auf dich. Europa nimmt diese Sorte...
Ich meine jetzt aus amerikanischer Sicht, wenn die das Ziel haben, das war deine Ausführung, die stören sich, in der Kurzfassung etwas vielleicht vereinfacht, die stören sich am Aufkommen, den sie selbst hergestellt haben, an das selbst hergestellte Aufkommen erfolgreicher Konkurrenten, hauptsächlich der EU und China wahrscheinlich. Das heißt, die werden quasi noch erfolgreicher werden. Das muss entweder die EU geht unter, kann auch sein, oder sie werden ein militärischer Konkurrent, also mit militärischem Faktor, also ein noch mächtigerer Konkurrent. Also das Gegenteil von dem, was die US-Amerikaner wollen und bezwecken.
Sagen wir mal ohne Prognose, erstmal, ich habe dir deswegen so geantwortet, weil ich möchte, dass das als erstes mal klar ist. Die Amerikaner stürzen die bisherige Konkurrenzordnung der Staaten zu ihren Gunsten um. Die Europäer sagen, sie wären Freunde der regelbasierten Ordnung. Was sie machen ist, dann müssen wir das auch. Dann müssen wir erst recht darum kämpfen, mehr ökonomische Macht auf der Welt zu gewinnen. Und wir müssen ganz viel darum kämpfen, das auch mit eigener Gewalt absichern zu können. Das ist erstmal die europäische Antwort. Die nehmen also das Revidieren der Konkurrenzordnung durch Amerika als Konkurrenzauftrag für sich. So, jetzt kommt deine Überlegung. Du hast ja recht. Also erstmal ist das, wo wir jetzt von unseren Führern reingeführt werden. In eine neue Sorte erbitterte Staatenkonkurrenz. Jetzt Amerika. Da gibt es ja wirklich was einen auf den ersten Blick vielleicht irritiert. Die Amerikaner begrüßen das europäische Aufrüstungsprogramm. Der Trump klopft sich auf seine breite Schulter und sagt, ich habe das erreicht. 5% vom Bruttosozialprodukt verpulvern die jetzt für Rüstung. Warum macht das Amerika? Erstens, weil sie sich um diese europäische Gewaltfrage nicht länger kümmern wollen. Zweitens, weil sie fest davon überzeugt sind, diese beiden Parteien, die sie hier in Europa zunehmend aufeinander zubewegen, haben sie im Griff. Sie haben kein Problem aus ihrer Übermacht heraus mit Russland. Und, was die Europäer zustande bringen, da teilen wir uns ein und beobachten das mal.
Und erstmal haben sie doch das Selbstbewusstsein, also unbeirrt und auch nicht zu Unrecht, ihrer überlegenen Macht. Also deshalb fangen sie jetzt ja in Europa an, über Atomwaffen zu diskutieren und so weiter und so weiter. Und umgekehrt die Rede von dem auf der Sicherheitskonferenz von dem Außenminister, die hat ja das auch deutlich gemacht, was da begrüßt wird. Ja, ebenbürtige Partner sind großartig, wenn sie auf unserer Seite stehen.
Und zwar dieses auf unserer Seite stehen, das hat gar nichts von einem verbindlichen Auftrag, sondern die coole, kräfteverhältnismäßige Beurteilung Amerikas von diesem Geschehen heißt, solange die Europäer damit beschäftigt sind, sich selbst zu verteidigen, was sollen wir dagegen haben? Wenn das mehr wird, wenn sie schon was dagegen haben. Und was dieser neue Aufwand des europäischen Imperialismus ist, auf der Welt mehr ökonomischen Einfluss zu kriegen, da stehen die USA auf dem Standpunkt, sollen sie mal versuchen. Erstens sind wir schon überall. Und zweitens schreiben wir ihnen in unserer nationalen Sicherheitsstrategie hin, Es gibt eine westliche Hemisphäre. Das sind auf jeden Fall alle Amerikas. Da haben die Europäer eigentlich nichts zu suchen, die Chinesen schon gleich gar nichts. Und andererseits ist es ja so, das steht da wirklich wörtlich drin, es gibt ja noch viele kleine Länder, da können die Europäer ihren Handelsüberschuss gerne hinbekommen. Das ist eine Sorte von, aus der Position des Platzanweisers heraus, die Sache zu beurteilen.
Ich habe auch eine Frage. Ich möchte dazu gerne noch einen Gedanken dazu.
Von mir genauso, aber.
Achso, die. Wir kriegen schon beides.
In deiner Darstellung klang das jetzt so ein bisschen so, als wenn das Interesse der amerikanischen Nation, das Interesse der Regierungsadministration, das Interesse des US-Kapitals und das Interesse der US-Geschäftsleute irgendwie schon ziemlich identisch ist. Und da möchte ich nochmal nachfragen, ob du nicht ein bisschen was auch zu der Fraktionierung des US-Kapitals sagen kannst. Und auch politisch ist das ja alles andere als so eindeutig ausgemacht. Du hast gesagt, die Einschätzung der US-Administration ist, dass der Ukraine-Russland-Konflikt so eine europäische Regionalangelegenheit ist. Das hat ja Biden ja ganz anders gesehen. Und die Wahl war denkbar knapp. Das heißt, die Demokraten sehen das erstmal ziemlich anders als die Republikaner oder zumindest das Trump-Maga-Lager. Wenn Biden oder Harris war ja die Kandidatin, wenn die gewonnen hätte, dann hätte die ganz anders auf den Ukraine-Russland-Krieg reagiert, als es jetzt die jetzige Regierung macht. Das heißt, diese Eindeutigkeit und Identität von Interessen des US-Kapitals, der US-Politik, die ist nicht so gegeben, wie es in deinem Vortrag doch tendenziell klang.
Also ich fühle mich von dir missverstanden.
Ja. Genau.
Weil ich habe an mindestens zwei Stellen gesagt, dass diese neue Administration, ich gehe auf den Anfang von deiner Überlegung, eine ziemlich harte Klarstellung über das Verhältnis von kapitalistischer Geschäftstätigkeit und nationalem Standpunkt des Staates macht. Wenn sich diese amerikanische Administration jetzt zu dem Urteil durchringt, sie nimmt als Schaden Amerikas, dass Apple, Microsoft und wie sie alle heißen, ihre Chips nicht in Amerika von diesen Rednecks mit den dicken Fingern löten lassen, sondern von diesen billigen Asiaten. Und das macht der Trump. Dann stellt er wirklich etwas klar über das politische Dienstverhältnis zwischen der Profitmacherei dieser freischaffenden Kapitalkünstler und der politischen Herrschaft. Bislang sind sie ihm in den Arsch gekrochen, die Kapitalisten. They kiss my ass, sagt er dazu. Warum sie das tun? Tja, weil auch die größten Kapitalisten mit den weltweit tätigen Kapitalen irgendwie eine Ahnung davon haben, dass ihre flotte Geschäftstätigkeit was damit zu tun hat, dass sie genug Gewalt im Kreuz haben. Und das ist das Argument, dass dieser amerikanische Präsident sogar seinen obersten Kapitalisten gegenüber geltend macht.
Aber die Prämisse determiniert ja noch nicht bestimmte Mittel, das zu erreichen. Und darüber gibt es doch eine politische Auseinandersetzung, gerade zwischen diesen beiden so verfeindeten politischen Lagern in den USA. Und das ist nicht so, dass das Kapitalinteresse da so eindeutig abbildbar ist auf das, was dann an politischen Zwecken der Regierung verfolgt wird, sondern da gibt es ja die wildesten Kämpfe.
Ist so, ja. Aber ich werde mich von dir nicht auf den Weg einer Prognose verführen lassen. Aber ich sag dir, welchen Inhalt jetzt mittlerweile die Kämpfe haben. Die Kämpfe zwischen dem Kapital und der Politik, die haben den von mir jetzt charakterisierten Inhalt. Ja, gerade diese Tech-Riesen akzeptieren das amerikanische Staatsverlangen, dass mehr Geschäft in Amerika stattfinden soll und von Amerika ausgehen soll. Dann haben sie die Gewalt Amerikas im Rücken und die benutzen sie längst. Das ist übrigens schon eine Veränderung der Konkurrenzverhältnisse auf der Welt. Dass jetzt ein amerikanischer Vizepräsident gegen die europäische Politik wütet, es sei unfaire Verzerrung von Handel und Tyrannei gegen die Meinungsfreiheit. Wenn die Zuckerbergs nicht jede Hate Speech verwerten dürften. Das ist schon neue Politik. Also auf diese Weise steht die amerikanische Gewalt schon dieser erfolgreichen internationalen Geschäftstätigkeit dieser Tech-Riesen im Kreuz. Und die andere Seite davon ist, Kapitalisten sind einem Staat gegenüber dann gehorsam, wenn sie Geld kriegen. Und das kriegen sie für die amerikanische Standortaufrüstungspolitik von dieser Regierung. So, das ist erstmal, was dort abgeht. Das passiert wirklich. Was dabei rauskommt, wir werden sehen. Die Sache mit der politischen Auseinandersetzung in diesem Land. Auch da fühle ich mich von dir missverstanden. Verstehst du, ich habe ja gesagt, das Bemerkenswerte an dieser Administration ist, dass sie eine radikale Bilanz des Erfolgswegs Amerikas zieht und dort eine Revision macht. Das ist doch der Erfolgsweg des amerikanischen Kapitalismus und Imperialismus gewesen. In der gesamten Staatenwelt als Raison zu verankern. Man wird als Staat zu etwas, wenn man mit Amerika und mit Dollars Geschäfte macht. Dass es in Amerika eine politische Linie gibt, die sagt, diesen Erfolgsweg kann man doch nicht einfach weggeben, kann man doch nicht einfach untergraben. Ja, darüber kann man sich doch nicht wundern, das muss es geben. Allerdings muss ich sagen, bislang hat der Trump diese Sorte Opposition in seiner Partei und in dieser anderen Partei gut im Griff. Aber auch, nimm es wirklich mal so, das ist die Art und Weise, wie ich mich mit sowas beschäftige. Beobachte mal wirklich und analysiere mal die Machtkämpfe, die es da jetzt gibt. Die sind nämlich ein neues Amerika. Dieser Trump wälzt nicht nur die internationalen Staatenverhältnisse um, sondern der wälzt auch das um, worum sich der politische Kampf in Amerika überhaupt dreht und wie er sich dreht. Leseempfehlung, in einer der letzten Gegenstandpunkte steht ein langer Artikel zu der Sorte von Änderung des politischen Innenlebens, zu der es diese Regierung längst gekommen ist. Also, wie gesagt, ich fühle mich missverstanden, wenn du sagst, ich hätte da ein Amerika dargestellt, bei dem läuft alles widerspruchsfrei und Hand in Hand. Nee, bei Trump läuft nichts widerspruchsfrei und schon gleich nicht Hand in Hand. Nicht mal mit Melania.
Ich möchte noch einmal kurz auf den Punkt davor zurückkommen, wie der zentral vorkommt. Nämlich der Gedanke, ist es nicht so, dass die Amerikaner sich eigentlich ins eigene Fleisch schneiden, indem sie die EU dazu bringen, sich jetzt auch. Das ist ja ein Vorwurf, den kennt man so auch durchaus von Demokraten aus den USA oder zum Teil sogar von hier. Da ist es ungefähr der Gedanke, bisher hat es doch Amerika total genützt, dass sie die EU, dass sie der EU eben nicht einfach ihr Militär geschenkt haben, sondern dass sie über sowas wie die NATO letztlich die EU für sich funktionalisieren konnten. Dass sie auf ihre Art es hinbekommen haben, diesen Staatenbund auf sich zu verpflichten. Das ist ungefähr die positive Leistung, die damals und heute durchaus auch noch an sowas wie NATO hochgehalten wird und jetzt beklagt wird, dass das vielleicht kaputt geht. Und darauf ist, so wie ich den Trump mitbekomme, die Antwort nicht, wie das in der Frage angeklungen hat, die EU ist viel zu mächtig und jetzt untergraben wir deren Macht anders. Die Antwort von dem Trump verstehe ich etwas anders. Die verstehe ich nämlich so, dass er sagt, eine Funktionalisierung der EU, eine irgendwie über NATO oder sonst was organisierte Einbindung der EU in einen kollektiven Westen, damit die für uns da sind, sowas haben wir überhaupt nicht nötig. Wenn wir was von der EU wollen, und der will einiges von der EU, als erstes mal Geld, eine andere Zahlungsbilanz, insgesamt eine Unterwerfung dieser Staaten unter Amerika, das will der von denen. Aber der sagt, dafür haben sie sowas wie die NATO doch gar nicht nötig. Dafür braucht es doch bloß Zölle. Dafür braucht es doch bloß ein paar eindeutige Ansagen, wer hier die Hosen anhat. Und dann schreibt er im letzten Zitat noch, fragen Sie, was Sie denn alles tun dürfen, um seinen Arsch zu küssen.
Ich will aber doch einen Satz zu dem ärgerlichen Fehler in dieser Denkungsart sagen. Die USA schneiden sich doch ins eigene Fleisch. Das ist eine verlogene Gedankenfigur. Die möchte die Änderung im europäischen Interesse so unheimlich gerne den Amerikanern als ihre Notwendigkeit unter den Rock jubeln. Die kommen doch nicht drum rum, ist da die Hoffnung, die den Gedanken erzeugt. Auf Europa seine Wirtschaftskraft und seine Militärmacht angewiesen zu sein, hat unser Kanzler gerade fast wörtlich so in München auf der Sicherheitskonferenz wieder von mir zu reden. Ja, also das ist die verlogene Gedankenfigur da dran. Das eigene Interesse, man möchte den eigenen Reichtum, die eigene Macht unbeschadet lassen von Amerika und am liebsten noch Amerika als Schutzmacht davon am Arsch haben. Das denen als ihre Notwendigkeit, als das einzig Sachgerechte, als so etwas wie echte amerikanische Vernunft unterzujubeln. Und dann hast du vollkommen recht, das sieht man in Amerika anders. Das sieht man wirklich auch so, da ist die amerikanische Politik, muss man auch mal sagen, auch mit der Macht wächst manchmal die Ehrlichkeit. Amerika nimmt sich's raus zu sagen, sie sind an manchen europäischen Leistungen nicht interessiert, sondern finden die schädlich. Die finden den Ukraine-Krieg schädlich, störend. Die finden diese wunderbare europäische Leistung, dass sich diese konkurrierenden Vaterländer in Europa zu einem Wirtschaftsblock zusammentun. Das finden die schädlich. Diese Aussage von dem Trump, seien wir ehrlich, die EU wurde gegründet, um die USA zu bescheißen. Darum geht's. Und das haben sie sehr gut hingekriegt. Aber jetzt bin ich Präsident. Das ist erfrischende Ehrlichkeit. Der sagt nicht, das ist im europäischen Interesse. Sowas überlässt er den anderen. Der sagt, das ist in amerikanischem Interesse, damit aufzunehmen.
Noch mal eine Frage. Also, du hast ja gesagt, dass du nicht mehr was die US-Amerikaner dann quasi nach dem Zweiten Weltkrieg eingeredet haben, das war ja erfolgreich. Das hast du ja immer breit ausgeführt, wie erfolgreich das war. Die brauchten die Märkte, die haben die Märkte sozusagen, alles muss ich wiederholen. Was hat eigentlich dann genau nicht funktioniert? Also wo blieb der Erfolg aus, dass es aus deren Sicht überhaupt zu diesem Urteil kommt? Du hast ja, wenn das mal ein Stück mit der Handelsbilanz, dass das seit Jahrzehnten so ist. Als Beispiel jetzt mit der Handelsbilanz. Was hat dann nicht mehr funktioniert aus deren Sicht, dass die jetzt zu diesem Krisenurteil aus deren Sicht kommen? Das verstehe ich gar nicht.
Ich habe mir meine Antwort anders eingeteilt, als du fragst. Ich habe gesagt, was ist denn das Objektive von dem, worauf sich die amerikanische Politik jetzt stürzt? Und da war meine objektive Analyse die, da hat was funktioniert. Da hat funktioniert, dass amerikanisches Kreditgeld und amerikanischer Kredit zum Weltreichtum wird. Dadurch, dass es zum Kapital in anderen Händen wird. Das hat funktioniert. So gesehen kommst du, wenn du es objektiv nimmst, in Europas Kapitalistenhänden, in Europas Staatshänden, in Chinas Kapitalistenhänden, im chinesischen Staatsschatz und so weiter. Ja, es hat funktioniert. Und die haben alle ihren Beitrag, dazu getan, dass diese schönen Produkte aus der amerikanischen Notenpresse, Druckerzeugnisse, hinter denen nichts als unser amerikanisches Geld als Machtwort steht, in aller Welt zu, dass es überhaupt der Reichtum der Welt geworden sind, weil sie so benutzt werden. Das ist das Objektive dran. Davon muss man unterscheiden, zu welchem Urteil eine amerikanische Administration nach ein paar Jahrzehnten über diese objektive Entwicklung kommt. Und das ist ernstzunehmendes Urteil. Diese Administration sagt, sie ist nicht länger bereit, den Erfolg Amerikas in Kombination mit dieser Kehrseite, dass Konkurrenten entstehen und sogar Rivalen entstehen und sogar woanders amerikanische Multis produzieren, hinzunehmen. Das ist ein politisches Urteil. Das ist ein politisches Urteil, dem kann man nicht sagen, dass es falsch ist. Das ist auch nicht unvernünftig. Es ist bloß brutal.
Ja, und das, worauf dafür gedeutet wird, ist doch auch nicht einfach Spinnerei. Das hast du doch ausführlich dargestellt. Ja. Also, zu sagen, und im Rust Belt werden die Leute nicht beschäftigt und gleichzeitig strömen hier unentwegt Waren rein. Und gleichzeitig sind amerikanische Unternehmen nicht damit beschäftigt, alle Ressourcen dieser amerikanischen Nation produktiv umzusetzen. Also, das ist doch im Vortrag. Also nichts gegen die Frage, aber das hat der Vortrag doch ausgeführt. Und man soll nicht sagen, dass das, was jetzt da von dieser Machtposition aus bilanziert wird, wo Jonas dann sagt, Standpunkt, ist das also richtig charakterisiert, dass das lauter spinnerte, wie sagt man da, Einbildungen sind, sondern das hat doch wirklich in den USA Material, auf das der Trump dann bedeutet und Abhängigkeiten war die schärfste Zurückweisung dessen, wie dieses System produktiv für die Amis funktioniert hat. Aber natürlich bist du dann von Waren von auswärts abhängig.
Da sage ich deswegen Standpunkt zu, ja, weil das ist nicht in dem Sinne eine aus der Dialektik der weltweiten Akkumulation herleitbare, notwendige Entscheidung dieses Staates. Es ist aber darin, es hat seine Notwendigkeit, diese Entscheidung, dass sich dieser amerikanische Staat jetzt wirklich mal bilanzierend zu diesem Ergebnis verhält und mit der Frage ernst macht, warum ist der einseitige Nutzen Amerikas, ökonomisch und vor allen Dingen machtfreiheitsmäßig, in dieser Welt nicht garantiert. Das ist ein Standpunkt. Der Standpunkt hat wirklich viel mehr auf seiner Seite als bloß eine ökonomische Theorie. Das ist der Standpunkt der amerikanischen Souveränität, die das, was sie in der Welt angerichtet hat, wirklich mal unter dem bilanzierenden Gesichtspunkt bilanziert. Und wie steht es um die amerikanische Souveränität? Und da entdeckt, relativ, es steht um die amerikanische Souveränität relativ. Und es gehört zum Standpunkt der Souveränität von Staaten dazu, dann auch mal den Schluss zu ziehen, dass das ein unerträglicher Widerspruch ist. Souveränität, relativ. Nein, danke. Also darin liegt die Notwendigkeit. Ja? Die Notwendigkeit geht nicht so wie nach 40 Jahren konnte es nicht so weitergehen.
Ja, aber das heißt ja, das wäre mein Gedanke, ich hätte ja auch noch sagen wollen, anschließen wollen, dass das verweist ja eigentlich darauf, dass das Handeln dieser Administration oder der Standpunkt, von dem die erklären, eben keiner der Stärke ist, sondern eben, wenn sie ja gerade feststellen, unsere Stärke ist relativ jetzt zur EU und zu China, dann gehen die eben aus der Position der Schwäche heraus.
Und quasi. Nein, das ist wirklich, da hast du das mit dem Zollkrieg nicht verstanden. Die stehen auf dem Standpunkt, die nehmen die Seite. Zu was hat es Amerika gebracht? Und da kann man ja nicht sagen, zu wenig. Eine wirklich unhintergehbare Gewaltmaschinerie. Trump ergänzt sie noch ein bisschen in ihrem Dom da. Und ein amerikanisches Kapital, das wirklich als Kapital die Potenz hat, jede Geschäftsgelegenheit dieser Welt für sich als Verwendungsmittel zu nutzen. Der steht auf dem, der macht mit der Bilanz ernst, die Macht, die Amerika sich ökonomisch und militärisch erworben hat, hat das Mittel dafür zu sein, ihre Relativierung niederzuholen.
Mach mal einen Vorschlag zur Güte zu dieser Diskussion. Es ist ein Standpunkt aus der Position der Stärke heraus, aber aus der Analyse, dass diese Stärke bedroht ist oder eben abzunehmen droht. Es macht, finde ich, schon einen Unterschied, ob die USA als Welthegemon, gerade nach dem Niedergang der Sowjetunion, tatsächlich keinen ernstzunehmenden Konkurrenten auf Augenhöhe haben. Oder ob mit China da jemand ja auch selbst erklärt heranwächst, der irgendwann diese Position erreichen will. Und es ist ja, glaube ich, auch kein Zufall, dass jetzt in der US-Politik immer wieder häufiger die Rede ist von der Monroe-Doktrin. Ja, das ist ja eine Doktrin, die stammt aus dem 19. Jahrhundert, also weit vor der Zeit, als die USA ihre Welthegemonie erreicht haben. Im 19. Jahrhundert waren sie noch mit dem britischen Empire und einigen anderen Staaten am Rangeln. Und jetzt redet man von Monroe-Doktrin und Großraumordnung, also auch so Anklänge an Karl Schmitt. Da steckt doch schon so ein bisschen das Eingeständnis drin, dass das reine Dominieren über eine regelbasierte Ordnung, über Dollarimperialismus und Welthandelsorganisationen wie IWF und WTO, dass das so nicht mehr funktioniert, sondern dass es militärischer werden muss. Und das ist doch dann schon auch das Eingeständnis, dass der eigene Standpunkt der Stärke relativiert worden ist.
Ich lese dir mal nochmal das erste Zitat von heute vor. Da liegt die kleine Differenz. Jahrzehntelang wurde unser Land geplündert, gebrandschatzt, vergewaltigt und ausgeraubt von nahen und fernen Nationen, von Freunden und Feinden gleichermaßen. wer als amerikanischer Präsident so redet, der zeigt auf eine Relativierung der amerikanischen Macht, die ich auch darstellen wollte. Aber vom Standpunkt, dass sie verboten ist, und das macht den großen Unterschied, ja, das ist, es hört sich ja wirklich so an, als würde Amerika furchtbar klein darstellen. Nein, nein, das ist nicht so. Sondern der stellt es dar als eine Lage Amerikas, die schon deswegen keinen Bestand hat, weil er als der neue Sheriff dieses Rechtsvergehen niedermacht. Also das meinte ich immer mit Standpunkt. Das ist der Rechtsstandpunkt dieses Staates, der das Konkurrenzergebnis revidiert. Was dabei rauskommt, wie gesagt, wird man sehen. Eins steht fest, das, was du angeschnitten hast, das kommt auf jeden Fall raus. Neue Konkurrenten.
Ja.
Aber was sollen sie auch machen? Also, sie können natürlich auch das System wechseln, aber das haben sie einfach nicht vor.
Eine Beschönigung, wenn man hofft oder annimmt, dass die Donroe-Doktrin so etwas wie eine Beschränkung amerikanischen Einflusses auf ihren Kontinent wäre. Das verhält sich, glaube ich, ein bisschen schlimmer. Wenn die sagen, das ist die Sphäre unseres exklusiven Einflusses, dann sagen sie damit nicht, der Rest der Welt geht uns nichts an, sondern nicht nur, dass die dort nichts zu suchen haben, die haben jeder an seinem Platz ihren Dienst am amerikanischen Nutzen zu verrichten und kriegen sogar auch noch, du hast es jetzt Platzanwalt so genannt, vielleicht eingeteilt von amerikanischer Hoheit, wo sie vielleicht auch ihren Nutzen haben. Nö, aber das ist alles andere als eine Selbstbeschränkung auf bloß einen Kontinent. Es ist ja keine Weltordnung in dem alten Sinn, dass sie sagen, wir sichern eine Ordnung, eine Konkurrenzordnung, unter der ihr euren nationalen Nutzen verfolgen könnt. Das ist, stimmt, verabschiedet als Verrat am amerikanischen nationalen Nutzen. Aber wie gesagt, das ist praktisch das Gegenteil von der Verabschiedung davon, den Rest der Welt nutzen zu wollen. Das ist ja die ausdrückliche Ansage, dass sie jetzt unmittelbar auf den amerikanischen Nutzen verpflichtet werden. Auf jedem Quadratmeter des Globus.
Aber mir geht es ja gerade um diesen Formwechsel, den du jetzt selbst ja auch nochmal zugestanden hast. Es ist ein Formwechsel in der Art, wie man sich zu den anderen Konkurrenten auf dem Weltmarkt stellt. Und in eurer Analyse klingt es aber so, als wenn das Resultat eigentlich immer schon vorher determiniert ist. Die Stärke des amerikanischen Standpunkts wird bewahrt. Und diese Determination sehe ich da so nicht drin, sondern das habe ich ja versucht deutlich zu machen mit dem politischen Ringen um die Macht in den USA, wo ganz unterschiedliche Antworten von den Parteien auf die weltmarktpolitische Lage gegeben werden. Und dass der Trump diese Wahl gewonnen hat, hängt vielleicht auch an der einen oder anderen Zufälligkeit seines Entertainments. Und wenn die Demokraten gewesen wären, dann wäre zum Beispiel die Ukraine-Russland-Frage ganz anders beantwortet worden. Aber in eurer Analyse klingt es immer so, als genauso wie es gerade läuft, ist es die nationale.
Nein. Ich werde den Teufel tun und dieses Gemetzel rational nennen. Das kriegst du bei mir nicht unter.
Ist doch klar, wie es gemeint
ist. Ja, und es ist auch keine Prognose gemacht worden, sondern es ist lediglich gesagt worden, was heißt lediglich, es ist erklärt worden, von welchem Standpunkt der Trump da jetzt auf die Verhältnisse guckt. Und da ist auch dieses, da merkt er doch, dass er nicht mehr so ganz überlegen ist. Nein, er ist felsenfest überlegen, dass die USA, auf den Standpunkt, dass die USA die nach wie vor überlegene Macht sind, auch nicht zu Unrecht selbst auf diesem Standpunkt. Aber kein Mensch hat jetzt aus dem Vortrag eine Prognose gehört, wie das weitergeht.
Das stimmt. Aber ich würde nicht zustimmen, also die Macht ist angekratzt, würde ich sagen. Das sieht man einfach in China. China ist, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist China bei diesem ganzen Zollding nicht eingeknickt, sondern die haben gegengehalten. Ja. Und die haben sich dann irgendwann geeinigt, was ja quasi schon eine absolute Beleidigung sozusagen Trump hat sein müssen. Die haben sich geeinigt. Das heißt, er hat sich nicht durchgesetzt. Dieses ganze Ding mit Indien, Brasilien und so weiter läuft alles nicht so. Das stimmt, da kann man nichts sagen. Die USA sind der alleinige.
Ich habe über den Standpunkt geredet und nicht.
Ja, der kann ja denken, was er will. Den Standpunkt hat er, aber der stimmt ihn eigentlich. Weil dann die Realität ist, dass die USA da, das hast du doch selber in Deutsch irgendwas verstanden, irgendwo jemals ja zugestimmt. Die Macht ist ihm relativiert. Das will er nicht und er sagt, sie ist nicht relativiert. Das habe ich verstanden. Das ist sein Standpunkt. Aber der ist eben objektiv falsch.
Wo drin, pass auf, ich muss. Wo liegt der Reiz in dem Gedanken?
Ist kein Reiz. Ich will
doch, wo drin liegt der Reiz? Ob das gut ausgeht, das kann man nicht sagen. Bitte schmeiß den Gedanken weg. Verfolgt es wirklich mal ernsthaft in, was richtet das denn an? Also, Doktrin heißt das Kind jetzt, ja? Das Argument fand ich sehr richtig und wichtig. Der Trump führt in eine Staatenwelt, die Amerika geschaffen hat, die unter amerikanischer Oberaufsicht formell gleichberechtigt konkurrierende Souveräne hat. Als Regime wieder ein, dass es da exklusive amerikanische Besitzzonen gibt. Nimm es doch einfach mal so, das tut er. Und das ist dann das Datum. Das ist dann eine neu gestaltete, zwischenstaatliche Lage, von dem Moment aus die davon betroffenen Staaten in ihrem Konkurrieren ausgehen. Was gestern vielleicht noch so harmlos Handelsvertrag hieß, Mercosur, also EU-Mercosur, ist dank der amerikanischen Tat jetzt das Ringen Europas darum, wem gehört eigentlich Lateinamerika? Um sowas geht's von jetzt an. Natürlich ist, wenn der Trump eine Politik macht, wenn die Chinesen uns weiter so berauben, dann haue ich ihnen 50% Zölle drauf. Nicht dasselbe wie, damit hat er China in die Knie gezwungen. Es ist bloß die Veränderung des Schlachtfelds zwischen den USA und China. Ich sage ja gar nicht, dass das schon entschieden ist, aber das ist der neue Inhalt und auch die neue Verkehrsform der zwischenstaatlichen Konkurrenz. Dann geht es nicht so weiter mit China schickt immer irgendwelche quakenden Sexpuppen mittels Temu nach Amerika und verdient sich eine goldene Nase. Und dann kommt hinterher raus, dass an Temu längst die Wall Street mit 88% beteiligt ist. So geht es nicht weiter, sondern es wird wirklich ein Kampf drum, der auch richtig in Angriff nimmt, Geschäft kaputt zu machen, Unternehmen zu zerstören, dass die Rivalität zwischen China und den USA jetzt in den Zustand des das gehört ausgetragen überführt wird. Und das findet teilweise auf dem ökonomischen Feld statt, aber keineswegs bloß auf dem ökonomischen Feld. Auch da kleine Lesereklame, es gibt einen Artikel im Gegenstandpunkt, der darstellt, was die USA mittlerweile alles auf den Weg bringen, um diesen ganzen pazifischen Raum zu einer einzigen Front gegen die Volksrepublik China zu machen. So, damit ist man befasst. Der Lenin hätte gesagt, in dieses Stadium tritt der Imperialismus.
Ja, vielleicht nochmal.
Leider fault er dabei.
Ein, zwei Sätze.
Aber es wird wahr.
Ein, zwei Sätze zu dem Ausdruck, den ja auch Trump selbst benutzt. Er sagt ja, make America great again. Daraus könnte man jetzt ja schließen, er stimmt dem zu oder gesteht ein, Amerika ist gar nicht groß. Das ist ein Fehler.
Ja.
Da kannst du dazu noch mal was sagen, warum willst du so eine Rede finden?
Weil, das wollte ich eigentlich erklärt haben, also nach der Seite dieses Handels- und Standort, dieser Handelsbilanz- und Standortkritik, ich habe mich darauf ja beschränkt heute, ist es die Kritik von, er muss da was again great machen, weil er ein für Amerika absolut nicht hinzunehmendes, in dem doppelten Sinn von diesem nicht hinzunehmend Ergebnis der Weltmarktkonkurrenz vor sich hat. Da macht er Amerika great, und zwar vom Standpunkt aus, dass Amerika great ist, und again, indem er diese Sorte Konkurrenzergebnis revidiert mit den Machtmitteln, die Amerika hat.
Ja, und mit der Kritik an dem Establishment, was eben das, was Amerika ist, verleugnet hat, indem die vorher Politik gemacht haben.
Inneramerikanisch gehört dazu ein politisches Innenleben, das mit den Vorgängern dieses Präsidenten auch die tragenden Parteien in die politische Kategorie des Vaterlandsverräters
gehört. Ja, genau.
Das war auch das, worin dann Trump die Selbstkritik gibt, hier werden wir geschadet, hier sind wir schwach, das misst sich doch an der Stärke, die er Amerika zurechnet. Also man sollte das jetzt nicht so nehmen, wenn der sagt, hier ist Amerika schwach, hier ist irgendwas eine Bedrohung. Also beziehungsweise dann sollte man sich mal den Maßstab angucken, den er da anwendet.
Ja.
Und da sagt doch Trump eigentlich, die alte Regierung, er bezeichnet das als Verrat an Amerika. Aber auf eine Art und Weise sagt er doch auch, die alte Form mit der Welt, um hinzugehen, die wird der wahren Macht Amerikas nicht gerecht.
Ja.
So. Ja.
Und das bezeichnet er halt als Schaden, dass man sich überhaupt darauf einlassen muss, dass andere Länder an einem mitwachsen. Das ist überhaupt eine Möglichkeit dazu, dass man in irgendeinem Feld ökonomisch oder militärisch mit einer Art von Konkurrenz zu rechnen hat. Und das gilt dann auch schon, Amerika hat irgendwie 800 militärische Satelliten im Weltall, China schießt einen hoch, China ist eine Bedrohung. Also da merkt man doch den Maßstab, den er sich anwendet.
Ich will zu deiner Überlegung nochmal eine Gegenprobe machen. Auch weil da von da diese Überlegung kam. Denkt euch mal einen Staat, der wirklich zu dem Befund kommt. Er sei geschwächt. Der muss über sich die Bilanz ziehen, dass er davon jetzt auszugehen hat. Dass er tatsächlich im Vergleich zu den anderen Mächten eine Schwäche kompensieren muss, irgendwie wieder auf die Beine kommen muss. Der geht ganz anders vor.
Der macht zu beschäftigt.
Sagen wir mal so, in Deutschland gibt es die Doppeldiagnose. In Deutschland gibt es die Doppeldiagnose, dass die Lage, in die uns die Herausforderungen dieser Welt stellen, sich für Deutschland nicht gehören. Dass wir die uns auch nicht gefallen lassen dürfen und müssen, dass man vorausblicken muss, kommen diese ganzen Labereien von dem März. Aber in Deutschland so weitergehen kann es auch nicht. Und jetzt kommt tatsächlich eine Reflexion darauf. Was haben wir wirklich an Mitteln? Und da ist Deutschland mit sich nicht zufrieden. Amerika geht davon aus, dass es eine einzige Waffe zur Korrektur zum Again ist. Deutschland sagt, es muss dazu werden. Und das sind diese freundlichen Ansprachen. Es geht natürlich nicht mit einer Work-Life-Balance. Ne? Damit ringen wir den Russen nie hin. Also da merkt man es richtig, wenn man sich wirklich mal das Auftreten, wollte ich auch mit dem Zitat von dem Trump zeigen, Schwäche so zu diagnostizieren, dass man der ganzen Staatenwelt einen Verbrechensvorwurf macht, das kann nur ein Staat.
Wenn es da Fragen gibt, andere Fragen, wenn ich noch einen kleinen Nachtrag hätte ich noch einen kleinen Nachtrag zur NATO. Nämlich weiß ich nicht, ob ich das nur ganz richtig fand, wie das bestimmt wurde, wie Trump mit in Bezug auf Europa mit der NATO umgeht. Nämlich, den Entschluss, den will ich gar nicht bezweifeln, dass der in Europa keine militärische Bedrohung für sich sieht. Aber es klingt immer noch so, als wenn NATO 5% heißen würde, ja, investiert mal in mehr Panzer, investiert mal in mehr Soldaten, stellt die mal der NATO bereit. So wie ich das sachlich verstanden habe, ist es doch aber so, dass er vor allem Länder wie in Europa eingebunden haben möchte in die Logistik. Also dass er sagt, ja, zahlt mehr Geld in die NATO. Die NATO ist ein Projekt Amerikas und dazu sollt ihr einen Beitrag leisten. Aber nicht in einer Art und Weise, die euch wirkliche Machtmittel in dem Sinne befasst, sondern sodass ihr das ganze logistische Drumherum abliefert, dass so ein Weltprojekt halt nötig hat. Und Amerika ist immer noch die Kraft, die dann das ganze Militär zu stellen hat.
Ich halte es für die amerikanische Politik für nicht charakteristisch, dass sie es bei solchen engen Aufträgen für die europäischen Bündnispartner belässt. Ja klar, also natürlich nehmen amerikanische, es ist ihr Beruf, Strategen zur Kenntnis, dass die zweite Hälfte dieses deutschen Schuldenprogramms der Infrastruktur namens Panzerfestigkeit von Brücken dient. Selbstverständlich nehmen die das zur Kenntnis. Und wenn Amerika dafür Bedarf hat, werden sie schon auch darüber fahren. Aber der politische Standpunkt Amerikas zur NATO ist wirklich vom Trump kurz zusammengefasst, ich glaube, die brauchen uns mehr als wir sie. Wie gesagt, er kann kurze Sätze machen. Natürlich geht Amerika davon aus, dass man diese europäischen Verteidigungs- und Aufrüstungsanstrengungen bei Bedarf für Amerika nutzen kann. Aber nicht in dem Sinne, darauf wäre Amerika angewiesen.
Ja, genau.
Ja, und wenn Sie den Scheiß in Europa, also siehe Ukraine und so weiter, das sollen Sie ja ruhig selber regeln.
Das sollen die Europäer ruhig regeln. Am besten kaufen Sie die Munition und die Waffen bei Amerika. Aber wenn Sie meinen, und nur deswegen macht Europa das, aber wenn Sie meinen, dann hätten Sie ein Wort mitzureden darüber, was aus diesem Krieg rauskommt, dann haben Sie sich geschnitten.
Der Gesprächspartner der Russen sind immer auch die USA.
Ja. Also das ist das Verhältnis. Ich habe dich, glaube ich, schon richtig verstanden, dass du sagst, es gibt doch einen Funktionalisierungswillen der USA Europa gegenüber. Der ist freikalkuliert. der operiert nicht mit dem alten Verhältnis in der NATO. Das alte Verhältnis in der NATO war tatsächlich, Amerika rüstet sich europäische Frontstaaten seiner Konfrontation gegen die Atommacht Sowjetunion her. Dann haben die lieben deutschen Vaterlandspolitiker gesagt, wir retten unsere lieben Kinder und Kindeskinder dadurch, dass wir alles dafür tun, in Fulda Gap den russischen Panzervorstoß für die Amerikaner aufzuhalten. Dieses Verhältnis ist von Amerika ernstlich gekündigt. Diesen Bedarf gibt es nicht. Und am meisten jammern darüber tun die deutschen Politiker. Die sagen, das kannst du bei denen nachlesen. Das ist ja in Ordnung, dass wir jetzt 5% für die Aufrüstung ausgeben. Aber hört ihr, dass diese Forderung von Amerika heißt, sie machen es nicht mehr für uns? Es gibt es richtig als Stellungnahme, dass man dem amerikanischen Antrag auf mehr Rüstung in Europa die Botschaft entnimmt, auf die amerikanische Rückendeckung kann man sich nicht mehr verlassen.
Aber genau gegen die Art Zusammenschluss, als würde das Amerika damit ausdrücken wollen, dagegen wollte ich mich richten und nicht dafür sprechen, dass Amerika die NATO für sich für nötig hält, sondern dass, wie das in Deutschland verstanden wird, nämlich jetzt müssen wir selber aufrüsten und das ist eigentlich auch das, was Amerika von uns fordert mit diesen 5%. Da wollte ich sagen, das stimmt nicht.
Ja.
Wenn Deutschland sagt, wir kaufen Panzer, weil das ist ja das, was mit 5% NATO-Aufrüstung gemeint ist. Das stimmt nicht. Das ist Deutschlands Interesse.
Ja,
das war mir wichtig, eben unter dem Punkt von, okay, jetzt vertritt Amerika, jetzt ordnet Amerika nicht mehr die Welt in einer Art und Weise, die uns nützt mit seiner Gewalt. Jetzt müssen wir das selber versuchen zu übernehmen. Und so wie Amerika versucht, mit den 5% Deutschland und die anderen Länder in der NATO einzubinden, ist logistisch und nicht mit Panzern.
Ach, wahrscheinlich alles, aber verstehst du, der Hauptpunkt ist wirklich der, den ich vorhin ganz kurz angedeutet habe. Das ist eine diplomatische Lüge der deutschen und europäischen Politik zu sagen, indem sie rüsten und das 5%-Ziel erfüllen, müsste es doch im Gegenzug als Gegenleistung so etwas geben wie die amerikanische Rückendeckung für ihre Frontstellung gegen Russland. Das probieren sie, ihnen bleibt auch gar nichts anderes übrig, aber das Verhältnis so existiert nicht von Amerika aus.